Hier ist Radio Wissen. Die Haut ist das größte Organ und schützt den Körper nach außen. Deshalb will die Haut selbst auch geschätzt und geschützt sein.
Wir führen jetzt eine Vorreinigung durch. Erst dann erfolgt die Hautanalyse. Für die Gesichtsreinigung gibt es unterschiedliche Produkte, die angewendet werden. Besonders bei den Erstkunden ist es viel besser, dass man dabei auf die Reinigungsmilch zurückgreift. Die trocknet die Haut nicht aus, verfälscht dadurch auch das Hautbild nicht. Und so können wir die optimale Hautanalyse hinterher durchführen.
Ia Bern streicht mit kreisenden Bewegungen über die Wangen zum Kinn. Die Schulleiterin der Münchner Schmink- und Kosmetikschule führt die Handgriffe an einem Gesichtsmodell aus Gummi vor. Während der Ausbildung zur Kosmetikerin, die hier zwischen einem und drei Jahren dauert, liegt ein Schwerpunkt auf dem praktischen Arbeiten. Im Schulungsraum stehen ein Dutzend Kosmetikstühle nebeneinander. Hier üben die Schülerinnen und Schüler die Techniken und lernen, wie sie beispielsweise eine Hautanalyse durchführen. Mit 80-facher Vergrößerung wird der Zustand der Haut beurteilt und protokolliert.
Mit der Lupenleuchte können wir die Haut natürlich sehr genau anschauen und die Behandlung wird auch darauf ausgerichtet. Je nach Hauttyp sorgen wir dafür, dass die Haut optimal versorgt ist.
Mit einer Kosmetikbehandlung lassen sich kleine Unreinheiten beseitigen und das Hautbild verbessern. Es geht um Schönheitspflege und Wellness. Im Angebot sind Gesichtsmasken, Massagen bis hin zum Augenbrauenzupfen. Tatsächlich sorgen wir uns in erster Linie um das schöne Aussehen unserer Haut und sind uns oft nicht bewusst, welch vielfältige Funktionen sie als Grenzschicht übernimmt und wie raffiniert sie aufgebaut ist. Zudem vereint die Haut gleich mehrere Superlative. Sie ist mit bis zu 2 Quadratmetern Oberfläche das größte und mit bis zu 20% des Körpergewichts auch das schwerste Organ des menschlichen Körpers. Ein kurzer Steckbrief.
In einem Quadratzentimeter Haut befinden sich 600.000 Zellen, 5.000 Sinneszellen, 4 Meter Nervenbahnen, 100 Schweißdrüsen, 1 Meter Blutgefäße, 15 Talgdrüsen, 5 Haare und etwa 150.000 pigmentbildende Zellen.
Wichtige Bestandteile, die auch die Schülerinnen und Schüler der Münchner Schmink- und Kosmetikschule kennen müssen. Schulleiterin Ia Berndt lehrt Grundlegendes über Anatomie und Aufbau der Haut.
Grundsätzlich besteht die Haut aus 3 Schichten. Das ist die von oben betrachtet Epidermis-Zellschicht, die obere Zellschicht. Dann folgt die Lederhaut, die Dermis und dann die Subcutis, die Fettschicht der Haut. Alle Hautschichten haben natürlich ihre Aufgaben. Für uns, besonders für die Kosmetik, die wichtigste Zellschicht ist natürlich die Epidermis-Zellschicht, die wiederum aus 5 Schichten besteht.
Epidermis kommt aus dem Griechischen. Epi bedeutet auf und Dermis Haut. Synonym gebräuchlich ist der Ausdruck Oberhaut. Sie stellt die eigentliche Schutzhülle dar und ist die direkte Verbindung zur Umwelt. Bestimmte Zellen in dieser Hautschicht, die sogenannten Keratinozyten, durchwandern im Laufe ihres Lebens die einzelnen Schichten der Oberhaut. In der untersten Schicht werden sie gebildet. Dort findet die Zellteilung statt. Dann reifen die Zellen heran und bilden Keratin, also das feste Material, aus dem auch Haare und Nägel bestehen. Wenn die Zellen in der obersten Schicht angekommen sind, sind sie komplett verhornt. Hautarzt Dr. Alexander Zink, Oberarzt an der Hautklinik am Biederstein des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, beschreibt diesen Prozess.
Da ist es so, dass eine Zelle von der untersten Schicht der Oberhaut ungefähr in 4 Wochen komplett nach oben wandert, um dort dann abzusterben. Also es ist eine tote Zelle und das ist dann die Hornschicht. Und abhängig davon, ob das alles normal abläuft, haben Sie eine gesunde Haut. Wenn es nicht normal abläuft, weil zum Beispiel eine Zelle schneller von unten nach oben wandert und schneller oben abstirbt, dann haben Sie eine Schuppung. Und wenn das sehr schnell passiert, wie zum Beispiel bei der Schuppenflechte, bei der Psoriasis, dann haben Sie eine sehr ausgeprägte Schuppung an dieser Stelle, wo einfach dieser Kreislauf von unten nach oben deutlich verkürzt ist, in bis zu 7 Tagen.
Doch auch bei völlig gesunder Haut verlieren wir ständig Hautschuppen. Und nicht gerade wenig. Immerhin bis zu 10 Gramm pro Tag. Hausstaub besteht zum Großteil aus diesen winzigen Schuppen, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. In der Oberhaut befinden sich die Zellen also in einem ständigen Kreislauf. Die alten Hornzellen haben ihren Dienst getan, schilfern ab und machen Platz für neue Zellen, die auf ihrer Wanderung nach oben kommen. Nach rund 4 Wochen hat unser Körper die oberste Hautschicht komplett ausgetauscht. Je älter wir werden, umso länger dauert der Prozess, da sich die Zellen nicht mehr so schnell teilen.
Die Oberhaut ist sehr dünn. An der dicksten Stelle, meistens an der Fußsohle, ist sie auch nur wenige Millimeter dick. Allerdings kann sie sich bei Druck verstärken. Und es entsteht das, was wir umgangssprachlich als Hornhaut bezeichnen. Die wichtigste Aufgabe der Oberhaut mit ihren verhornten Zellen ist die sogenannte Barrierefunktion. Sie bildet eine Barriere zwischen Körper und Außenwelt, weshalb sie auch als epidermale Hautbarriere bezeichnet wird.
Die Hautbarriere ist natürlich auch der mechanische Schutz vor allem. Es ist auch zum Beispiel so, wenn Sie irgendwo hochklettern an einem Baum und fallen runter und schürfen sich so ein bisschen auf, dann ist es auch ein mechanischer Schutz, den die Haut für Sie darstellt.
Die Hautbarriere wirkt zudem in 2 Richtungen. Gespeichertes Wasser, also Feuchtigkeit, wird davon abgehalten, nach außen zu verdunsten. Bakterien, Umweltgifte, UV-Strahlung oder Allergene wiederum davon, in den Körper zu gelangen. Außerdem ist die Hautbarriere wasserabweisend und atmungsaktiv. 2 Eigenschaften, für die wir bei Outdoorjacken viel Geld hinlegen müssen.
Wie genial die Hautbarriere funktioniert, zeigt das Beispiel UV-Strahlung.
Die ultravioletten Anteile im Sonnenlicht dringen tief in die Haut ein und können dort das Erbgut in den Zellkernen schädigen. Die Haut verfügt aber über Mechanismen, durch die sie sich nach einer gewissen Zeit und bis zu einem gewissen Punkt an vermehrte Sonnenstrahlung anpassen kann. Die wichtigste Rolle spielen hierbei die sogenannten Melanozyten. Sie sitzen in der Oberhaut und starten, angeregt durch die Sonne, mit der Produktion von Melanin. Dieser Hautfarbstoff ist ein hochwirksamer UV-Filter, der sich schützend über die Zellkerne legt. Hautärztin und Buchautorin Dr. Yael Adler beschreibt, was diese Zellen ausmacht.
Wenn man das im Mikroskop anguckt, dann sind immer alle paar Zellen, kommt dann wieder so eine Art handschuhförmige Zelle. Das sind diese Melanozyten und die machen kleine Pigmentkügelchen für unsere Oberhaut. Das ist Melanin da drin und das färbt unsere Oberhaut an, macht die quasi beige oder braun. Je nachdem, was man für eine Art von Pigment hat, ist man eher gelblich, bräunlich oder rosalicher. Es gibt starkes Pigment, was sehr stark vor der Sonne schützen kann und etwas schwächeres. Und das bestimmt dann auch unsere Sonnenempfindlichkeit. Jeder Mensch hat gleich viele Pigmentzellen. Also auch Dunkelhäutige haben dieselbe Menge wie Hellhäutige. Die sind aber dann einfach etwas aktiver und machen größere Pigmentpartikel.
Neben der gesteigerten Pigmentbildung entwickelt sich zudem die sogenannte Lichtschwiele. Sie entsteht, indem sich die Hornschicht verdickt. Die robusten, toten Hornzellen streuen und reflektieren einen gewissen Anteil der UV-Strahlen. Bis sich die Lichtschwiele allerdings voll ausgebildet hat, vergehen 2 bis 3 Wochen. Ohnehin reicht der Eigenschutz meistens nicht aus. Und ungeschützter Aufenthalt in der Sonne erhöht das Risiko für den gefährlichen schwarzen Hautkrebs.
Den Aufbau der Hautbarriere, also der Oberhaut, vergleichen Wissenschaftler mit einem robusten Mauerwerk. Im sogenannten Ziegelstein-Mörtel-Modell entsprechen die verhornten Zellen den Steinen. Als Mörtel, der die Steine verklebt, dient ein Gemisch aus Fett und Eiweiß, das die Hornzellen im Laufe ihrer Reifung bilden. Als sogenanntes Barrierefett liegt es zwischen den Zellziegelsteinen und verteilt sich auch auf der gesamten Hautoberfläche. Eine zweite Fettquelle ist das Sekret, das die Talgdrüsen absondern.
Der Talg kommt über die Poren aus der Lederhaut, die Drüse sitzt auch in der Lederhaut, kriecht anhand des feinen Härchens in der Pore nach oben ans Tageslicht und ergießt sich dann auf die Oberhaut und vermischt sich dann mit den Barrierefetten. Und diese Fettwachsschicht ist einzigartig. Es gibt kein Industrieprodukt und auch keine Naturcreme, die so fantastisch schützt und pflegt wie unser körpereigenes Hautfett.
Die Aktivität der Talgdrüsen bestimmt auch unseren Hauttyp. Sind die Talgdrüsen beispielsweise sehr aktiv, entsteht fettige Haut. Zusammen mit Bestandteilen aus dem Sekret der Schweißdrüsen bildet sich ein Wasserfettfilm auf der Haut. Dieser hat einen durchschnittlichen pH-Wert von 5 und stellt damit ein leicht saures Milieu dar. Deswegen verwenden manche auch die Bezeichnung Säureschutzmantel. Der pH-Wert ist dabei an verschiedenen Körperstellen unterschiedlich, sagt Hautarzt Alexander Zink.
Im Intimbereich zum Beispiel ist er anders als auf der Stirn. Interessanterweise ist es auch so, dass sich Bakterien, die auf unserem Körper sitzen, die orientieren sich auch daran. Und wenn es zu einer pH-Verschiebung kommt, dann finden sie da vorübergehend andere Bakterien.
Der pH-Wert ist also so wichtig, weil er kontrolliert, welche Mikroorganismen auf der Haut leben können. Forscher gehen davon aus, dass auf unserer Haut und in unserem Körper, beispielsweise im Darm oder im Mund, genauso viele Bakterien und andere winzige Lebensformen siedeln, wie Zellen im Körper vorhanden sind. Die Gesamtheit dieser Mikroorganismen bezeichnet man als sogenanntes Mikrobiom.
Grundsätzlich sind die Bakterien, Viren oder Pilze auf unserer Haut keine aggressiven Angreifer. Und eine intakte Hautbarriere sorgt dafür, dass nur die guten Mikroorganismen optimale Lebensbedingungen vorfinden. Die Mikroorganismen leben keineswegs friedlich nebeneinander. Sie kämpfen um die Vorherrschaft. Mikrobiomforscher konnten nachweisen, dass bestimmte Bakterien auf der Haut ein Eiweiß produzieren, das schädliche Keime tötet. Eine Art körpereigenes Antibiotikum. Bei einer Haut mit einer funktionierenden Hautbarriere sind unterschiedliche Schichten der Oberhaut, der saure, fettige Schutzfilm und das Mikrobiom miteinander im Einklang.
Eine gesunde Barriere einer gesunden Haut kann nicht viel erschüttern. Das haben auch unsere Studien gezeigt.
Professorin Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin der Technischen Universität München und Chefärztin der Ambulanz für Umweltmedizin am Klinikum Augsburg.
Allerdings gibt es immer mehr Menschen, die eine empfindliche Haut aufweisen aufgrund von unterschiedlichen Umwelteinflüssen oder auch Lebensstilbedingungen. Und bei empfindlichen Menschen oder empfänglichen Menschen kann auch zu viel Waschen und zu viel Waschen mit Substanzen, die die Hautbarriere angreifen, eben auch die Hautbarriere zerstören.
Auf das Einseifen des gesamten Körpers oder des Gesichts sollte man generell komplett verzichten, beziehungsweise auf seifenfreie oder pH-hautneutrale Waschsubstanzen zurückgreifen. Nach dem gründlichen Händewaschen, das besonders in Pandemiezeiten unerlässlich ist, empfehlen Dermatologen eine Handcreme mit rückfettenden Inhaltsstoffen. Hautärztin Jael Adler schwört auf Skibutter, da dieses Fett dem eigenen Hautfett zumindest ähnelt.
Wie die einzelnen Strukturen der Hautbarriere im Detail zusammenspielen, was die Hautbarriere stärkt und was ihr schadet, diese Fragen wollen Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann und ihr Team beantworten. Sicher ist, bei Patienten, die unter der Hauterkrankung Neurodermitis, auch atopisches Ekzem genannt, leiden, ist die Hautbarriere gestört und damit durchlässiger als bei gesunden Menschen.
Es gibt Studien, die zeigen, dass allein das Cremen der Haut von Säuglingen Kinder vor Neurodermitis schützen können. Es scheint auch so zu sein, dass eine mikrobielle Vielfalt der Umwelt oder des Lebensumfeldes die Barriere schützt und auch die mikrobielle Vielfalt auf der Haut erhält. Hingegen wissen wir, dass Umweltschadstoffe die Barriere zerstören. Zum Beispiel ist es so, dass Kinder, die in der Nähe einer befahrenen Straße aufwachsen, ein erhöhtes Risiko haben, eine Neurodermitis zu entwickeln. Und aus diesen Erkenntnissen können wir Rückschlüsse ziehen für die Vorbeugung von Erkrankungen, von Neurodermitis und dann eben auch von Allergien, weil heute fast 30% der Kinder eine Neurodermitis aufweisen und unser Ziel ist es, dies zu ändern. Und das Mikrobiom kann hier ein Schlüssel sein.
Bei gesunden Menschen fanden die Forscherinnen einen bunten Strauß an Mikroorganismen. Bei Neurodermitis fast ausschließlich eine bestimmte Bakterienart, und zwar Staphylococcus aureus. Allerdings ist bisher nicht klar, ob der Keim wächst und dadurch Neurodermitis verursacht oder ob erst die Entzündung den fruchtbaren Boden für den Keim bietet. Grundsätzlich siedelt der Keim auf der Haut vieler Menschen, meist ohne irgendwelche Probleme zu machen. Die ersten nützlichen Bakterien bekommt ein Säugling bei einer vaginalen Geburt von seiner Mutter mit auf den Weg. Ein Geschenk für ein schlagkräftiges Immunsystem.
Im Laufe des Lebens ändert sich das Mikrobiom massiv. Das fängt also im Säuglingsalter an und ändert im Alter mit einem völlig geänderten Mikrobiom. Allerdings wissen wir heute noch nicht, was das Huhn und was das Ei ist. Also ändert sich das Mikrobiom, weil die Haut altert, oder übernimmt das Mikrobiom hier sogar einen treibenden Faktor? Und genau das wollen wir auch mit unserer Forschung weiter verstehen.
Während man die Veränderung des Mikrobioms mit bloßem Auge nicht sieht, lassen sich die anderen Alterungsprozesse nicht verstecken. Etwa ab dem 25. Lebensjahr zeigen sich die ersten Anzeichen auf der Hautoberfläche. Zuerst erscheinen lediglich kleine Fältchen. Aber die Haut wird schlaffer, verliert ihre Saftigkeit, später im Leben dann auch ihre Elastizität. Es entstehen Falten.
Es ist die zweite Hautschicht, die sogenannte Lederhaut, etwa 2 Millimeter dick, welche die Haut stabil und elastisch macht. Denn die Lederhaut enthält viele elastische Bindegewebsfasern. Diese Fasern halten ungefähr 70 Jahre und können nicht neu gebildet werden. Dasselbe gilt für einen weiteren Hauptbestandteil des Bindegewebes, die sogenannte Hyaluronsäure. Dieser Stoff bindet Feuchtigkeit und sorgt so für eine straffe und saftige Haut. Aber auch hier gilt, was einmal weg ist, ist weg.
Wie schnell die Haut altert, bestimmen nur zu etwa 25% unsere Gene, sagt die Berliner Hautärztin Jael Adler. Der Rest ist eine Frage des Lebensstils. In ihrem Buch Hautnah, alles über unser größtes Organ, beschreibt sie, welchen Einfluss gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung auf den Zustand und den Alterungsprozess der Haut haben. Hautschädigend wirken definitiv Rauchen und zu viel Sonne oder gar Solarium.
Weil die UV-Strahlung, da gibt es ja die zwei Hauptanteile, den UVB-Anteil, der lässt vor allem die Oberhaut altern, kann auch Hautkrebs dort machen. Und der UVA-Anteil, der ist langwelliger, der dringt bis in die Lederhaut und macht dort die sogenannte Lichtalterung und kann auch Hautkrebs machen. Also beide Strahlen können Hautkrebs machen und beide machen alt. Und diese UVA-Strahlung ist auch ganz hoch dosiert im Solarium.
Selbst die teuerste Anti-Aging-Creme kann das nicht reparieren. Zwar polstern manche Inhaltsstoffe die Haut auf, der Effekt ist aber nur kurzfristig, denn auch gewünschte Wirkstoffe gelangen nicht durch die epidermale Barriere.
Die hält alles draußen, also nicht nur Erreger, sondern auch Anti-Aging-Substanzen. Diese müssten nämlich durch die Hornschicht, durch die Oberhaut, durch eine trennende Membran bis in die Tiefe, in die Lederhaut vordringen. Das dürfen Kosmetikartikel erstens mal nicht und zweitens können sie es auch nicht. In dieser zweiten Hautschicht, da müssten dann diese Stoffe Kollagen aufbauen, also unser Stützgewebe, elastische Fasern regenerieren und Hyaluronsäure auffüllen, die uns im Laufe des Lebens verloren geht. Hyaluronsäuremoleküle sind so groß, die bleiben einfach oben auf der Haut liegen und machen sich keinesfalls auf den Weg in die Tiefe.
Dasselbe Problem gilt auch für Medikamente. So müssen beispielsweise Schmerzmittel, die über die Haut in den Körper gelangen sollen, ebenso die ausgeklügelte Hautbarriere überlisten. Daher ist es umstritten, inwieweit schmerzstillende Salben oder Gels überhaupt wirken können.
Der Körper verändert sich zwangsläufig im Laufe der Zeit. Dabei betrifft die Veränderung alle 3 Schichten der Haut gleichermaßen. So wird auch die Unterhaut, die Subcutis, dünner. Das Unterhautfettgewebe dient als Polsterung und federt Stöße ab, was die anderen Organe, Muskeln und Knochen schützt. Zudem isoliert die Fettschicht und verhindert, dass der Körper unterkühlt. Die Haut ist die Klimaanlage des Körpers. Ein ausgeklügeltes Zusammenspiel verschiedener Hautstrukturen, in erster Linie Temperaturfühler, Schweißdrüsen und kleinste Blutgefäße, reguliert den Wärmehaushalt des Körpers. Denn die Temperatur im Innern des Körpers muss konstant bei etwa 37 Grad liegen.
Bei heißen Außentemperaturen oder bei körperlicher Anstrengung muss deshalb Wärme abgeführt werden. Das geschieht zum Großteil über das Schwitzen. Wird es zu warm, starten die Schweißdrüsen in der Haut die Produktion ihres wässrigen Sekrets. Sie geben es an die Oberfläche ab, wo es verdunstet und dadurch kühlt.
Des Weiteren wird die Körpertemperatur über den Blutfluss reguliert.
Blutgefäße haben ja die Möglichkeit, tatsächlich sich weit zu stellen und viel Blut durchlaufen zu lassen oder sich zusammenzuziehen und dann läuft da weniger Blut durch. Und ist ja klar, wenn warmes Blut im Strom durch die Haut fließt und rauscht, dann wird da auch Wärme abgegeben. Das ist ganz gut. Die Gefäße stellen sich weit. Wir kriegen vielleicht ein rotes Gesicht. Dann geben wir Wärme ab und verhindern, dass der Körperkern überhitzt. Während wenn uns kalt ist, wollen wir nicht so viel Hautdurchblutung. Da wollen wir, dass das Blut im Körperinneren bleibt. Und deswegen ziehen sich dann die Hautgefäße zusammen. Sie werden eng und wir werden dann durchaus auch mal blasser. Das kann man manchmal sehen. Und dann wird einfach rechtzeitig die Wärme im Körper behalten und nicht über die Haut so abgegeben, über Wärmestrahlung.
Die Haut ist also Klimaanlage, Schutzbarriere und nicht zuletzt Sinnesorgan. Mit ihren unzähligen Sinneszellen und Nervenbahnen umfasst sie den gesamten Körper und bildet das Organ des Tastsinns. Sie ist damit Antenne und Kontaktstelle zu anderen Menschen und der Außenwelt. Weil sie derart vielfältige Aufgaben erfüllt, plädieren Hautarzt Dr. Alexander Zink und Kosmetikerin Ia Berndt für einen sorgsamen Umgang mit unserer Haut.
Das Wichtigste, was man über die Haut wissen sollten, alle Schülerinnen und einfach alle Kunden auch, dass man die Haut besonders gut behandeln sollte. Sonnenschutz, das Allerwichtigste ist UV-Schutz.
Sie vereint natürlich wahnsinnig viel. Sie hat eine ästhetische Komponente, wenn Sie Ihre Mitmenschen anschauen. Sie entscheidet über, ob Sie jemanden mögen oder nicht, ob jemand stigmatisiert wird oder nicht. Also es ist ein super spannendes Organ, was sich lohnt, verstehen zu wollen.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Katrin Kellermann. Es sprachen Annette Wunsch und Andreas Neumann. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.